Das ist da, wo wir hinwollen, Tim.
Ah ja.
Das ist da, wo wir hinwollen.
Ja, ich muss gerade über die Alien-Thematik nachdenken, die du angeschnitten hast, weil ich bin auch so ein Astronom. Kennst du Harald Lesch?
Nee, kenne ich nicht.
Ah, kennst du nicht. Ah, du warst so lange in Amerika. Harald Lesch ist so der deutsche, wie erkläre ich das am besten? Es ist halt wie so ein Wissenschaftler, der Leuten, die keine Ahnung von so Themen wie Astronomie, nee, was ist die Pseudowissenschaft? Astronomie oder Astrologie?
Ich glaube, Astrologie ist Sternzeichen.
Ja, das meine ich nicht. Also der halt wirklich so mit dir die Relativitätstheorie erklärt und so den ganzen crazy Shit. Also Physiker halt. Und das finde ich auch immer sehr interessant. Und da bin ich auch immer mit gefährlichem Halbwissen dabei. Harald Lesch hätte ich gerne mal im Podcast, sage ich dir. Wie ist das auch, wenn wir ein Football-Podcast sind?
Vor allen Dingen, also der würde uns komplett outsmarten und outtalken. So, wir würden die ganze Zeit nur da hängen. Und er würde die anderthalb Stunden würde einfach füllen und selbst reden.
Ja, aber wir würden dann halt immer so Fragen bringen, die halt, wie das normale Volk.
So, solche Sachen sind halt auch interessant, weil ich kann mich erinnern, ich glaube, das war sogar bei Joe Rogan im Podcast. Da hat er einen Astrophysiker reingebracht, also wirklich alles von Mathe und kann dir genau erklären, wie Planeten und so existieren und wo sie sind. Und der hat dann so eine schwarze Loch-Theorie gehabt, wo er dann wirklich nicht wusste, hey, wir wissen überhaupt nichts über schwarze Löcher. Also wenn da was reingeht, wir wissen, dass es weg ist. Aber dann hat er das dann irgendwie zusammengebracht und dann über Teleportie geredet. Also es sagt, hey, schwarze Löcher könnten dann wirklich das Ende und der Anfang sein. Das heißt, die können nicht dann an einer anderen Seite von der Galaxie wieder rausspucken.
Naja, da habe ich auch schon wirklich viele Dokus drüber gesehen. Ich überlege gerade, ob ich jetzt hart in dieses Thema einsteigen soll.
Also hart einsteigen solltest.
Oder aus das.
Oder ob wir lieber auf Football
kommen. Oder ob wir lieber auf Football kommen, ja. Ich bin gerade am Überlegen, weil ich habe ja natürlich auch immer nur gefährliches Halbwissen. So, alles, was ich an Wissen habe, ist einfach von Dokus, was ich im Endeffekt nur nachplapper. So, ist eigentlich kein Wissen, sondern ich habe es irgendwo mal aufgeschnappt und verkauft man dann so als sein Wissen, weißt du? Deswegen, alles, was ich jetzt dazu sagen würde, wäre so, er könnte auch voll der Scheiß sein, aber na gut.
Ja, nee, dann ich glaube, wir gehen mal von schwarzen Löchern zum Football, so braunen Bällen. Wir haben hier Dominik Eberle, NFL-Kicker, XFL-Kicker aktuell, oder?
Ja, momentan,
ja, momentan noch XFL-Kicker. Du bist ja jetzt schon ewig in Amerika. Seit wann lebst du da?
2010, ja.
Kannst du uns mal erzählen, ich weiß nicht, ob du das jemals schon mal gemacht hast, aber wie du überhaupt dahin gekommen bist?
Also es war eigentlich, ich war immer Fußballer, hab Fußball gespielt, war in der Akademie und so, BFW, ich glaube heißt es. Einfach immer gespielt, wollte mich ausbilden, wollte Profi dort werden. Und da war ich bei so einem Camp, das so 2 Wochen lang war. Der Vater hat mich hingefahren, war in Oberhaching, hab dort trainiert und so. Und auf einmal kommen wir zurück und ich bin dann im Auto, dachte, okay, jetzt kommt der nächste Schritt, vielleicht kommt ein Verein, der mich dann signen will oder so. Und dann sagt mir mein Vater, hey, ich habe es mit deiner Mutter ein bisschen besprochen und weil deine Großeltern ein bisschen älter werden, dort drüben in Amerika und weil er auch ein neues Jobangebot dort hatte, hat er einfach gesagt, ja, wir müssen nach Amerika ziehen. Ich will nicht, dass du jetzt irgendwie rumholst oder irgendwas tust. Sei einfach ready, dass du rüber nach Amerika gehst. Und für mich war es dann, oh hey, easy, MLS, das ist der einfachste Weg, Profi zu werden. Ja. Und habe da einfach mitgemacht, bin dann rübergezogen und dann also die erste Geschichte mit dem Fußball dort. Bin rübergegangen, habe für LA Galaxy ein Tryout gehabt. Und dann sagen sie, ja, du bist richtig gut, kannst bei uns spielen, aber du musst dann pro Jahr, was ich glaube, es war über $20,000 oder so, zahlen, dass du nur ein Mitglied bist von uns. Und ich bin 14 Jahre jung, also da hat es den Fußball ein bisschen so ausgestorben für mich. Und dann,
mit 14 Jahren musst du da, ist es da nicht auch das College-System? Oder?
Nee, das ist dann wirklich so ganz anders. Du hast in der High School oder halt Middle School, wo auch immer, dein Team, das dann zur Schule gehört. Mhm. Aber dann dein Club-Team ist vollkommen anders. Das, wenn jetzt zum Beispiel hier im Gymnasium gibt es, sagen wir mal, organisierten Fußball, du kannst gegen andere Gymnasium spielen und so, perfekt. Aber das ist dann vollkommen anders, wie wenn du für FC Schalke Akademie spielst. Dann spielst du theoretisch für 2 Teams.
Okay, krass, das ist ja wie in Deutschland im Endeffekt dann vom Fußball her.
Voll komisch, weil ich dachte, das wäre so wie beim Football. Football ist ja so Schulsport in Amerika. Aber dass Fußball da so ein Vereinssport ist, wusste ich auch nicht.
Ich hätte auch gedacht, dass das ist ja nicht nur für Football so. Bei Basketball ist es ja genauso und ich glaube bei allen großen Sportarten auf jeden Fall. Wundert mich jetzt, dass es so keinen College-Fußball gibt. Ich hätte gedacht, so an kleinen Colleges, wie jetzt so.
Es gibt College-Fußball,
es gibt College-Fußball. Ja, aber dass es nicht so groß ist wie der Vereinsfußball, weißt du?
Genau, weil was am Endeffekt passiert ist, du spielst Vereinsfußball, um dann ins College zu kommen. Also die Colleges kümmern sich nicht, wie du dann Highschool spielst. Die sagen, nee, wir schauen dich an, wenn du im Verein bist, dann, wenn du dort gut spielst und dein Coach uns auch kennt und dein Film und so gibt, dann geben wir dir College-Stipendium und so. Und dann musst du im College für 2-3 Jahre lang spielen, vielleicht länger. Und dann kannst du zum Beispiel im MLS-Draft auch reingehen. Aber du kannst auch direkt aus der Highschool in den MLS-Draft gehen. Das heißt, du kannst 18 Jahre sein und sagen, okay, ich werde wahrscheinlich einen Drittrunden-Pick oder so. Oder du spielst im College für 2-3 Jahre gegen andere Gute und dann wirst du direkt ein First-Round-Pick.
Also ist das College-System, das Draft-System ist dasselbe?
Ja, im Endeffekt dasselbe. Aber dann kannst du zum Beispiel auch, wenn du von einer Akademie kommst, dich so durchentwickeln und dann einfach als 16-Jähriger spielen, wie zum Beispiel Alfonso Davis.
Ja.
Der musste nie irgendwie zum College oder so gehen. Der ist in Vancouver da einfach groß geworden, hat dort gespielt. Und dann, ich glaube, vor dem 18. Geburtstag haben die Bayern ihn ja schon gekauft.
Wie alt warst du da? Ich meine, es ist ja schon eine lebensverändernde Sache, wenn dein Vater oder deine Familie zu dir sagt, mach dich ready, wir ziehen in ein komplett anderes Land, anderer Kontinent, andere Kultur, deine ganzen Freunde. Ist ja ein harter Cut so. Wie alt warst du da?
Also ich war 13 und das war dann relativ schnell. Also 13 Jahre alt, bumm, Vater sagte es, innerhalb 6-7 Monaten haben wir dann schon alles gepackt und waren dann drüben in Amerika. Also es ging dann relativ schnell. Da konnte man nicht irgendwie so rumwarten und irgendwas tun. Also hey, ich musste dann alles helfen einzupacken. Hab dann in der Garage auch diese Boxen, die wir dann aufs Schiff getan haben, um rüber zu shippen und so, musste ich auch mit meinem Vater erstmal Handwerker machen. Also da konnte ich überhaupt gar nichts dazu sagen. Hab dann gesagt, nee, wie gesagt, ich will dann Fußball dort spielen. Und dann mit ein bisschen Glück war es dann halt so, dass ein paar Kumpel mir auch gesagt haben, hey, du musst mal mit Football anfangen, weil du kannst ja eh schon kicken, jetzt fangen wir mit Football an.
Das ist wie bei uns hier in Deutschland. Ey, du hast Fußball gespielt, dann mach mal Kicker bei uns. Mal
Kicker, ja. Ich habe ja auch lang Fußball gespielt, ich kann gar kein Football kicken.
Ja.
Krieg ich gar nicht hin.
Und das ist halt dann die Challenge, wenn zum Beispiel bei Fußball, ich habe dann nur angefangen, Fußball in der Highschool zu spielen, weil das war mir dann viel zu teuer, jedes Jahr so viel Geld auszugeben, nur dass ich sagen kann, dass ich bei LA Galaxy spiele.
Ja.
Da war ich zum Beispiel als Freshman bei Varsity und ich bin 14 Jahre und spiele mit 18-Jährigen zusammen. Also das ist dann schon ein Sprung erstmal, habe dort aber auch gut gespielt, aber es war dann das gleiche Jahr, wo ich dann Football angefangen habe und einfach diese Brüderschaft und du kannst dich dann mit all deinen Freunden da verbinden, weil du dann am gleichen Tag Tour Days hast, wenn du dann zweimal am Tag trainierst. Du bist dann mit all den gleichen zusammen für 8 bis 10 Stunden mindestens. Im Filmraum auch noch und so weiter, dann auf einmal merkst du, okay, hey, wir haben hier wen auch immer von wo er herkommt, anstatt irgendwie nur fremd zu bleiben, sag mal, okay, was ist deine Geschichte? Und wenn du jetzt sagst, okay, du hast einen 14-jährigen Kameraden, der wirklich nicht das beste Leben, wie sagt man, den Lebensauflauf oder Ablauf hatte bis jetzt, weil er durch, sagen wir mal, irgendwelche Schwierigkeiten gekommen ist, weil er ist ein vernünftiger Bub, aber dann kommt er aus, hey, ich habe gesehen, wie mein Onkel erschossen wurde oder sowas. Auf einmal werden deine Augen geöffnet und du sagst, nee, das ist richtig hartes Stuff. Mhm. Und wenn ich dann jetzt sagen kann, ich bin ein guter Kumpel zu ihm und ich kann ihm dann auch Verständnis ein bisschen geben, ich werde sowas nie miterleben mit ihm, aber ich kann dann sagen, nee, ich fühle es mit dir. Auf einmal kommt diese Brüderschaft mehr und mehr rein. Das hat mich am Football am ersten Mal begeistert, weil wenn du von Deutschland kommst und dann in Amerika, Großstadt und so, okay, hast du irgendwie noch so eine Bubble, aber wenn es dann so schnell real wird mit deinen Teammates, dann kommt der Respekt auch schnell und dann sagst du, okay, dieses Football-Ding ist nicht nur der Sport, sondern alles, das drumherum kommt.
Ja. Ja, das ist beeindruckend. Also ich lustigerweise wusste ich gar nicht, dass du schon so früh nach Amerika gegangen bist. Und wie ging denn dann das weiter? Du hast dann in der Highschool angefangen mit Kicken in der NFL, in der Highschool mit dem Football und bist dann aufs College gekommen. Wie war der Recruiting-Prozess?
Also ich habe dann Freshman Year angefangen, habe dann meinen Arm gebrochen, weil ich auch Kick-Returner und Free Safety war.
Ah, du hast also alles gespielt.
Ich hab Kick Returner gespielt, weil ich ja vom Fußball ein bisschen schnell war.
Ja.
Und dann Safety, weil mein Lieblingsspieler Ed Reed war.
Okay.
Und also ich dachte, okay, Ravens war mein Lieblingsteam zum Zeitpunkt. Dann habe ich dort angefangen, ein bisschen zu spielen, aber dann habe ich mir den Arm gebrochen und direkt gesagt, ja, okay, jetzt...
Nur noch kicken
wahrscheinlich.
Ein gebrochener Arm ist doch noch eine gute Quote.
Ja, das passt schon. Und dann Sophomore, ja, also ich bin ja ein größerer Typ, also von Länge her. Mein Coach schaut mich an und sagt, ja, du brauchst ein bisschen Muskel, aber spiel mal Outside Linebacker. Und dann haben wir so ein Scrimmage gehabt, also 7-on-7, keine Hits und so. Ich glaube, ich hatte 3 Interceptions, dachte mir, okay, Linebacker wird was. Dann kommen die Pads an und direkt musst du jetzt jeden hitten und Edge rushen und so. Und dachte mir, ja, das wird nichts für mich.
War das jetzt schon im College oder noch Highschool?
Nee, das war noch in der Highschool.
Okay.
Und dann im Juniorjahr habe ich dann wirklich mich aufs Kicken fokussiert. Und ich war eigentlich der Backup-Kicker. Also mein bester Kumpel war der First-String-Kicker, der hat dann auch Varsity gespielt und so. Dachte mir, okay, jetzt versuch's noch, halt mich ready. Und dann hat er sich für die Saison verletzt. Auf einmal war ich der Starter und ich war dann Nummer 1 in Kalifornien mit Touchbacks, das heißt einfach Ball durch die Endzone schießen, ja. Nichts angebrannt. Und ich glaube, ich hatte 4 oder 5 Field Goals. Nicht irgendwas Überirdisches, aber es war halt einfach so eine Sache, ey, du hast jetzt ein Jahr gespielt, die Touchback-Quote war perfekt, dann fängst du an mit diesem Highlight-Film und schickst es ein bisschen an Coaches. Und dann so gegen Anfang Senior-Jahr kamen dann halt die ersten Angebote, wo man sagen kann, hey, du kannst hier vielleicht spielen, kannst hier ein Preferred Walk-On machen. Und meine Traumschule war eigentlich University of Pittsburgh. Und da dachte ich mir, okay, jetzt schauen wir mal, wie es dort die Lage ist. Bin hingegangen, habe mit den Coaches geredet und die haben gesagt, hey, wir lieben dich, wir denken, du kannst hier locker spielen, aber wir haben keine Scholarship, also kein Stipendium für dich.
Shit, okay.
Und dann habe ich mir die Lage angeschaut und es war dann, die hatten einen Freshman. Ich glaube, er wurde Freshman All-American und so auch. Das heißt dann, ich muss mindestens 3 Jahre warten, vor dem ich dann spiele. Dachte mir, das wäre jetzt ein bisschen zu viel gewesen. Ist zwar meine Traumschule, aber so passiert es dann. Und dann hatte ich ein paar andere Schulen, wo ich mir angeschaut habe, wo ich Connections hatte. Michigan und USC war die Connection von meiner Schwester her. Einer ihrer besten Freundinnen, mit der sie reitet und so. Ihr Vater war der Special Teams Coordinator bei USC und ist dann rüber zu Michigan. Und er hat mich gemocht, er kannte mich auch. Hat gesagt, ja, wenn du vielleicht hier rüber gehen willst, ich kann da was arrangieren, aber wahrscheinlich kein Stipendium. Und dann mein Kicking-Coach hat gesagt, hey, Utah State, die haben 2 Leute, die werden innerhalb der nächsten 1 oder 2 Jahren weg sein. Dann kannst du übernehmen. Du kannst vielleicht auch schon im Freshman-Jahr spielen. Kommt halt nur drauf an, was die dann dazu sagen. Hab gesagt, hey, das ist die beste Lage für mich. Auch günstig, immer noch Westküste. Und da habe ich mich entschieden, so spät im Senior-Jahr, dass ich dann zu Utah State gehe.
Und da hast du ein Stipendium dann bekommen?
Ich war erstmal Walk-On für die ersten 2 Jahre und dann Stipendium.
So, Kicker ist halt immer ein hartes Business, ne? Also, ich bin kein Kicker, aber ich kann es mir schon vorstellen. Entweder du machst halt die Dinge, die sind dann drin und wenn du halt 2-3 Mal verkackst, will wahrscheinlich niemand mehr was von dir wissen.
Genau, also das ist dann so eine Sache, wo du musst produzieren. Also die einzig andere Position, die wirklich auf so einem Niveau produzieren muss, ist zum Beispiel Offensive Line. Aber es ist dann nicht so schwarz und weiß, wo man weiß, ey, hast du ihn gemacht oder nicht gemacht.
Ja.
Bei Offensive Line, du kannst gute Pass Protection haben. Und wenn dein Quarterback den Ball schnell wegschmeißt, kannst du auch mal schnell geschlagen werden. Aber keiner merkt es, weil man weiß, okay, hey, kein Sack, kein Quarterback-Hit, kein irgendwas. Ball ist weg, du wurdest zwar geschlagen, aber keiner weiß es.
Und wenn der Snap halt scheiße ist, keine Ahnung, es dauert eine halbe Sekunde oder Sekunde zu lange im Backfield, die Defense ist am Rushen und du machst sie da nicht rein.
Ist der Kicker schuld.
Du machst sie nur, du machst sie nicht.
Das ist der Torwart vom Football halt. Beim Torwart ist es genauso.
Gut.
Als Torwart bist du auch der Boomer. Wenn du den Ball nicht hältst, den du halten musst, so, dann bist du auch entweder kacke oder gut.
Ja, es ist genau das Gleiche. Du kannst 10 Glanzparaden haben, Spiel ist 0-0, du kannst überirdisch spielen und dann geht halt ein so ein Ding rein. Dann sagen sie alle, okay, ja, wir haben 1-0 verloren, Torwart war schuld.
Aber der Vorteil ist dann dadurch vielleicht, dass es nie so eine subjektive Beurteilung ist, so weißt du? Weil bei Spielern kannst du ja sagen, du stehst eher auf den Spielertyp oder der ist jetzt zwar athletischer, aber der andere ist trotzdem der bessere Spieler. So weißt du, wie ich meine? Aber beim Kicker ist es halt immer sehr objektiv. Weißt du, es geht wahrscheinlich, also ich kann mir zumindest vorstellen, kannst ja mal sagen, wie es wirklich ist, aber Recruiting geht wahrscheinlich nur über Stats.
Ja, also Stats oder halt einfach, okay, kann ich das Potenzial sehen? Zum Beispiel, du kannst zwar einen haben, der sehr viele Dinge macht, aber wenn die so niedrig sind, wo du weißt, okay, wenn er ins College kommt, werden die geblockt, dann weißt du auch schon, okay, da muss ich ein bisschen drauf achten. Also du kannst zum Beispiel mal ein paar verpassen oder so, aber wenn die dann schnell in die Höhe kommen und die dann relativ nah waren, wo man sagt, okay, ja, der hat, der Unterschied zwischen, dass er einen gemacht hat und einen nicht gemacht hat, sind 10 Zentimeter. Also da ist es manchmal so, wo sie sagen, okay, hey, ein bisschen Unglück, aber wir denken schon, dass das Potenzial da richtig ist.
Du hast von Tour Days geredet. Wir kennen Tour Days auch von der European League of Football, aber was macht man als Kicker eigentlich bei Tour Days? Weil du hast ja die meiste Zeit, bist du ja on your own wahrscheinlich, oder?
Ja, also ich habe dann immer versucht, im zweiten Training zu kicken. Also ich habe dann mit dem Coach gesagt, hey, ich kann nicht für 6 Stunden am Tag kicken. Ich kann nur im zweiten Training ein bisschen was machen, dann machen wir ein bisschen mehr Special Teams, Fokus, dann gebe ich dir alles, ich kann dir das und das tun, aber im ersten, da dehnt man sich ein bisschen, geht in Kraftraum, also man ist wirklich weg vom Team eigentlich im ersten Teil vom Tour Days.
Kicker machen immer ihr eigenes Ding. So, wenn ich an unseren Kicker denke, ich sehe den nie im Training. Also er ist da, aber was macht er eigentlich?
Ja, er ist so ein bisschen Hype-Man. Bei uns ist der Kicker auch DJ. Ich weiß nicht, ob das bei euch auch so ein Ding ist. Bei uns hat der Kicker die Box immer dabei und macht die Musik immer an. Ist immer ein anderes Level. Wahrscheinlich bei NFL ist es wahrscheinlich überall. Hast du Boxen, dann ist wahrscheinlich vom Team aus. Ja. So, unser Kicker ist so ein Lebemensch. Wenn man feiern geht, ist er auch immer der Erste, der dabei ist.
Stimmt, Kicker ist immer der, der am meisten Party macht und der, wo man vielleicht am ehesten sagt, ist jetzt gar nicht böse gemeint oder der nicht so dieses Sportler-Life führt mit Ernährung, kein Alkohol und so weiter.
Es kommt drauf an. Also ich glaube mehr, der Panther ist der Hype-Man. Also sehr viele Panther, die ich kenne, sind immer die, die am lebendigsten sind, die einfach alles machen wollen. Die haben diesen Swag auch damit. Mhm. Der Kicker ist normalerweise ein bisschen ruhiger, also wenn es im Training angeht und so, sich fokussieren will, der will einfach, wie sagt man, einfach wie ein Sniper ruhig sein, hier, ich mach meinen Schuss, dann ist es fertig. Aber genau deswegen, weil er so viel Stress oder halt so viel Ruhigkeit in dem Kickerleben haben muss, sagt er dann, hey, wenn es time to party, it's time to party. Also,
Panther, na gut, Panther haben wir hier sitzen, Robin Wilczek.
Ja.
Panther der ersten Saisonhälfte von Berlin.
Und dann habe ich gemerkt, oh, es geht mir doch schon sehr auf meinen Hemi. Ich muss mal ein bisschen jetzt skippen. Beim Panten schwingst du das Bein so durch. Ich habe das dann so gemerkt, so am Ursprung oben.
Weil er stiff ist.
Oh, habe ich gedacht, nee, kann ich nicht machen. Ich habe das, ich habe schon mal mit dir drüber geredet. Bei mir war das Problem, dass ich panten kann, wenn ich Zeit habe. Aber wenn dann Leute ankommen und das ist ja auch das Problem. Ich sitze no front an irgendjemanden, aber in der NFL sind die Snaps so, sind die da.
Genau.
So. Und in der ELF ist es manchmal so, muss man kurz noch mal eine Sekunde länger warten. Die kommen nicht alle so wie, also bei der NFL kommen die ja immer gleich. So, also im besten Falle. Und in der ELF sind die manchmal ein bisschen unten links, oben rechts, so, weißt du?
Genau.
Da kommst du nie in diesen richtigen Groove rein. Und dann musst du den Ball einfach nur schnell loswerden, weil der Rush einfach schnell da ist. Und ich bin da aber anders, weil ich bin weder Hype-Man noch Party-Mensch. Das kannst du bezeugen.
Ja, kann ich leider bezeugen. Ja.
Du hast davon geredet, dass ein Kicker wie ein Sniper ist, dass er ruhig sein muss. Gibt es denn Techniken oder machst du irgendwas dafür, dass du so ruhig bist? So gerade vor einem Kick. So, man sieht die Kicker ja meistens vor dem Kick nochmal den Ablauf durchgehen oder so. Hast du da ein Ritual, auch vielleicht vor dem Spiel, um einfach runterzukommen?
Ja, also für mich, ich bin normalerweise immer so eine Chill-Person. Ich versuche nicht immer den Aufwand auf mich zu schaffen oder so. Ich sage dann immer, nee, ich habe mein ganzes Leben schon so geführt, ich bleib chill, bin nicht so derjenige, der jetzt hat 1000-mal Party machen muss oder was auch immer. Deswegen also war es für mich immer easy, einfach in Ruhe zu bleiben, auch im Spiel und so. Aber desto älter man wird, desto mehr lernt man und liest man. Und Israel Adesanya, der Kämpfer in der UFC, der hat darüber mal geredet vor ein paar Jahren, wie er auch seine Ruhe im Ring behält und so. Und es waren dann einfach diese Atemstechniken und wie er dadurch meditiert und alles machen kann und sich wirklich so ruhig behalten kann. Also zum Beispiel, das mache ich dann auch, das mache ich vorm Spiel, lass mich durchatmen, enjoy the moment, sagt man dann auch immer auf Englisch. Ich weiß, wo ich bin, perfekt. Jetzt kommt es dann im Kopf, wo ich sage, ich habe es tausende Male schon gemacht. das nächste Mal wird auch nicht anders, den mache ich dann auch. Also das ist dann immer bei mir so der Gedanke und das Gefühl, dass ich dann einfach ruhig bleibe und so dann auch die Sicherheit behalte.
Es ist so krass, ich merke gerade, also wir haben ja öfter schon drüber gesprochen, dass du im Football die unterschiedlichsten Leute brauchst halt, um zu spielen. Groß, dick, dünn, klein, athletisch. Und es fühlt sich an, als würdest du eine andere Sportart spielen, wenn wir jetzt mit dir quatschen, so als Kicker. So, wenn man ehrlich ist, wenn wir im Spiel sind und wir sind irgendwie in Field Goal Range, der Coordinator sagt, wir kicken, geht man einfach raus und macht sich da gar keine Gedanken, was jetzt an ihm hängt, was ja eine riesen Drucksituation ist, weil du bist der Mann, der ihn macht oder der ihn halt nicht macht. Und es ist ganz verrückt, auch die Mentalität, finde ich, der Unterschied, so wie man ins Spiel reingeht. Es macht völlig Sinn für dich, ruhig und kühl zu bleiben. Und wir versuchen so hyped und aggressiv wie möglich halt zu sein vor dem Spiel, ne?
Ja, weil wir, weil man sagen muss, wir, also speziell du, drisch dich mit Leuten. Du willst jemanden in den Boden rammen.
Drisch ist ein ganz komisches Wort.
So, du willst jemanden in den Boden rammen. So, du musst hyped sein, du musst dich aufpumpen, du musst ja ready sein, so, weil du kriegst einen Ball in die Hand und du musst durch Leute durchrennen.
Ja, es ist ein wie ein anderer Sport.
Ja, es ist ein krasserer Unterschied. Und ich meine, beim Field Goal es gibt halt nur weiß oder schwarz.
Ja.
So, als Running Back gibt es viele Möglichkeiten, also Tim ist Running Back, gibt es viele Möglichkeiten, wie so ein Play ausgehen kann. Und das ist nicht immer weiß oder schwarz. Also es ist nicht immer deine Schuld oder die Schuld der O-Line. Es hat viele, viele Aspekte.
Künstlerposition halt. Sind wir wieder beim Thema.
Ist keine Künstlerposition. Es ist, aber bei einem Kicker ist es so, ey, du triffst den oder du triffst den nicht und daran wirst du gemessen. Aber was passiert, wenn du den nicht triffst? Was passiert dann in deinem Kopf? Habt ihr auch wie beim Quarterback dann so ein Tablet, wo man nochmal den ganzen Kick auseinander nimmt? Oder weißt du schon beim Kick, oh nee, ich habe das so gemacht oder ich habe das falsch gemacht?
Nee, ich bin eigentlich eine Person, die schon weiß, was dann passiert ist. Also wenn ich zum Beispiel mal einen nach links verhaue oder sowas, okay, und sage mir, wir waren im Dom, da war kein Wettereffekt oder irgendwas, das war da einfach, okay, hey, ich habe ihn links weggehauen, ich weiß, dass ich den Ball wahrscheinlich auf der rechten Seite, also wenn du jetzt den Ball in zwei Teile machst, ich habe wahrscheinlich mit meinem Fuß den Ball mehr auf der rechten Seite getroffen, dann wird er so ein bisschen angezirkelt und deswegen geht er nach links. Und das kannst du dann direkt sehen als Kicker, wenn du nach oben schaust, wie der Ball sich dann bewegt. Dann weißt du schon beim nächsten Mal, okay, hey, ich habe vielleicht ein bisschen zu viel angezirkelt, jetzt ich weiß, wie ich den wieder gerade machen kann oder wie ich dann auch immer gerade kicke im Training und so. Perfekt, beim Rechten ist es genau gleich. Du weißt genau, was passiert ist, warum der Ball sich dann so bewegt hat. Und das ist dann auch ziemlich weiß und schwarz, wo du dann die Antwort direkt nach dem Kick weißt. Aber als Kicker ist es manchmal frustrierend, wenn du wirklich einen richtig guten Ball triffst. Rotation ist genau perfekt. Und dann geht er nicht rein.
Ja, durch Wind und Wetter wahrscheinlich.
Auch manchmal nur, hey, du hast ihn zwar perfekt getroffen, aber ganz ein bisschen nach links geht er und dann war es das auch. Und dann denkst du dir, okay, hey, ich muss jetzt nicht viel verändern. Ich muss jetzt einfach wieder draufgehen und diesen Ball kicken. Und die Kicker, die nicht nur nach Perfektion gehen, sondern einfach sagen, okay, hey, ich akzeptiere, dass manchmal der Ball einfach nicht reingeht. Und dann beim nächsten Mal wieder raufkommen und dann in diesen Rhythmus bleiben und den nächsten machen. Die sagen dann, hey, ich mache zwar einen Mal nicht, aber die nächsten 30 sind dafür drin.
Ist halt meistens halt eine Nervensache, kann ich mir vorstellen. Ich meine, jeder NFL-Kicker kann kicken so am Ende des Tages.
Du triffst im Training wahrscheinlich alles.
Es ist wahrscheinlich nur ein Nervending so. Oder bist du nervös oder kannst du dich erinnern an Kicks, wo du besonders nervös warst vorher?
Nee, also Nervosität ist dann nichts. Das ist es dann das Gleiche wie auf dem Training eigentlich. Also du hast den Ablauf schon tausende Male gemacht mit deinem Snapper und deinem Holder und dann kommt es halt einfach drauf an, ey, war der Snap perfekt? War der Hold perfekt? Weil manchmal, das sieht man dann auch nicht, wenn der Hold nicht auf dem Spot ist, wo ich ihn denke, sondern sagen wir mal 3 Zentimeter weiter nach hinten oder nach vorne. Das macht dann ja auch schon den Unterschied, wo ich den Ball treffe. Zum Beispiel, wenn ich jetzt halt weiß, okay, mein Standbein ist dann immer auf dieser linken Hash, genau in der Mitte, die Mitte vom Fuß ist dann parallel mit dem Ball. Und wenn dann der Holder seinen Spot bei 3 Zentimeter oder 3 Zentimeter nach vorne oder nach hinten verpasst und alles bei mir gleich ist, dann geht der Ball natürlich ein bisschen anders. Weil dann erwischst du ihn entweder zu spät oder zu früh und dieses kleine Ding kann dann den ganzen Unterschied machen. Und manchmal ist es dann so, wo ich krieg zwar die Statistik, dass ich einen nicht gemacht habe, Aber ich weiß selber, hey, der Holder hat da Schuld gehabt oder der Snapper hat mir einen schlechten Snap gegeben. Und das passiert dann auch, aber solche Sachen sagt man ja als Kicker nicht. Man sagt, nee, ich nehme die Verantwortung, ich bin derjenige, der den Kick irgendwie reinmacht, aber da gibt es so viele andere Sachen, die da auch passieren können, dass ein Kick zum Beispiel nicht reingeht.
Ja, es ist krass, was für eine Wissenschaft irgendwie so gefühlt dahinter steckt, oder Robin? So, also ich glaube, man nimmt das oft nicht wahr. Also wir als Spieler wahrscheinlich schon nicht und viele Zuschauer erst recht nicht. Würdest du sagen, dass Kicker zu wenig Liebe abbekommen?
Nee, ich denke schon, dass wenn man ein guter Kicker ist, man richtig geschätzt wird. Also zum Beispiel Justin Tucker, bester Kicker auf der Liga und was der für eine Bilanz hat über die Jahre. Hey, man kann nach Baltimore gehen und man weiß, wenn man im Stadion ist, das Lamar Jackson Jersey, vielleicht Ed Reed, vielleicht ein bisschen Ray Lewis, aber dann auch Justin Tucker.
Ja gut, er hat halt nochmal so Legendenstatus, das ist schon nochmal so ein extra Boy.
Wie sehr musst du dich mit jemandem einspielen, wenn du jetzt mal einen neuen Snapper und einen neuen Holder bekommst? Ist das ein Automatismus? Ist das bei jedem gleich oder musst du dich eingrooven, wenn du jetzt zu einem neuen Team gehst?
Ja, ein bisschen eingrooven muss man schon. Also es ist schneller als andere Positionen, weil du ja kein Playbook hast. Du weißt, hey, hier kommt der Snap, hier kommt der Hold. Und dann musst du immer ein bisschen sagen, hey, ich mag, dass der Ball ein bisschen so gelehnt wird oder nach vorne angelehnt, was auch immer. Und da musst du halt kommunizieren mit deinem Panther und Holder und dem Snapper auch, hey, ich will nicht, dass der Ball jetzt halt weg von meiner Position ist. Also ich bin eine Person, die, wenn ich einen Snap kriege, wenn die Hand auf dem Boden ist, wo ich den Ball auch platzieren will und kicken will, du sollst den Ball als Panther genau drüber diesen Spot fangen, vielleicht ein bisschen innen, dass ich den Ball dann die ganze Zeit sehen kann. Und wenn ein Snapper reinkommt und den Ball dann immer an den Körper wirft und dann der Ball erst spät rauskommt, dann kann ich ja nicht zielen, weil ich ja den Ball für 0,2 Sekunden lang sehe, wo ich dann auch, hey, den Ball kicken will.
Ja.
Da muss man da einfach kommunizieren und sagen, nee, so will ich den Snap haben, so will ich dann den Hold haben. Und die versuchen natürlich ihr Bestes, das auch immer zu perfektionieren.
Du bist im Corona-Jahr, bist du in die NFL gekommen, ne? Also
wir müssen erstmal über College reden.
Müssen wir über College reden?
Na klar.
Ja, dann was interessiert dich vom College?
Naja, auf welchem College warst du jetzt nochmal?
Utah State.
Genau. Wann kam so der Punkt, wo du gedacht hast, oder war NFL schon immer das Ziel oder kam das dann während der Utah-Zeit, dass du dir gedacht hast, okay, das könnte ein Ziel sein oder hast du einen Backup-Plan? Was hast du studiert?
Nee, das Ziel war immer NFL.
Von Anfang an, von Highschool an?
Von Anfang an, also mit dem Kicken, als ich angefangen habe, war es immer schon NFL. Und da dachte ich mir schon, okay, hey, ich muss im Highschool jetzt erstmal anfangen. Und ich habe nie nach vorne geschaut. Das war, ich glaube, das Wichtigste. Ich war dann immer, okay, ich bin Junior in der Highschool, ich fokussiere mich auf diese Saison. Ich fokussiere mich nicht auf, okay, was macht College jetzt, kann ich da spielen, bla bla bla. Nee, ich habe dann Juniorjahr gespielt und dann in der Offseason erst mit den Gesprächen angefangen, mit all den anderen Teams, also mit Colleges und so. Dann ist gleich im Seniorjahr fokussiert auf das Spielen, hat er dann auch wieder eine richtig gute Saison, wo sie dann gesagt haben, hey, da ist wirklich Potenzial drin. Coaches rufen mich an während der Saison und so. Ich sage, nee, hey, wartet, bis die zweite Hälfte vom Recruiting anfängt. Ich will mich weiterhin fokussieren. Und das war genau das Wichtigste. Dann auch im College. Ich habe mein erstes Jahr geredshirtet. Das heißt, dass du für ein Jahr lang nicht spielen darfst. Du sagst, hey, darfst für ein Jahr dich weiterentwickeln, körperlich, mental, was auch immer. Du bist zwar jeden Tag im Training, aber du spielst nicht. Das ist also ungefähr ein bisschen wie Practice Squad. Mhm. Aber ein ganzes Jahr Pause, du bist mit dem Team drin, du kannst in den Rhythmus kommen, alles andere wird von alleine kommen, aber du verlierst nicht ein Jahr von der Eligibility, das heißt.
So wartesemestermäßig.
Genau, du darfst für 4 Jahre lang spielen, wenn du aber ein Jahr lang wartest auf der Redshirt, das heißt, du kannst immer noch 4 Jahre lang spielen. Ja. Und da habe ich dieses Jahr genommen und gesagt, nee, ich fokussiere mich aufs Kicken, ich muss dann wirklich bereit sein für nächstes Jahr, dass ich dann attackieren kann. Und dann kam schon so ein Moment, da hat der Starting Kicker seinen Blinddarm entfernt. Ganz am Ende der Saison eigentlich. Das waren die letzten 2, 3 Spiele. Und dann hieß es, hey, Domi, du musst jetzt vielleicht spielen, du musst jetzt vielleicht ready sein. Und ich kann mich erinnern, also ich habe, ich glaube, 5 oder 6 Bälle gekickt im ganzen Fallcamp. Also es hieß, ich war Tag 1 und 2 am Kicken und dann war es das, weil die dann gesagt haben, wir wollen die Älteren kicken lassen. Und dann war es wirklich das erste Mal, dass der Head Coach, Coach Wells, mich gesehen hat beim Kicken. Und ich habe dann alles reingehaut und er schaut mich so an und sagt, you really can kick it, huh? Und da habe ich gesagt, ja, ich mache das jetzt seit Monaten schon, dass ich mich immer fokussiere und einfach ready bin. Und dann im Freshman-Jahr, also Redshirt-Freshman-Jahr, ging es dann so, ich habe dann eine Position gewonnen, wo ich dann die langen Field-Goals machen kann. Das hieß, hey, du wirst spielen, du wirst bei jedem Spiel dabei sein und wenn du jetzt irgendwelche Field Goals hast, die über 45 Yards sind, die darfst du dann kicken. Und da habe ich mir
krass.
Genau, dann heißt es auf einmal, jetzt darfst du nicht mit PAT oder so aufwärmen, du kommst rein und direkt muss es ein 50 Yarder sein.
Das ist schon crazy. Und der ältere Kicker, der durfte dann nur die kurzen kicken.
Ja, der ältere durfte nur die kurzen und dann auch noch Kickoffs. Dann haben wir 3 Kicker gehabt für alle verschiedene Arten von
Kicken. Wie viele Leute kann man in Roster tun? Im College unbegrenzt.
Im College sind es, ich glaube, man kann offiziell 110 haben, aber wenn du jetzt zum Beispiel nur ein Schüler bist und der dann auch sagt, hey, ich will hier mittrainieren und so, da kannst du auch mehr als das haben, weil es dann schon innerhalb des Semesters ist und du kannst zum Beispiel wirklich andere Schulen haben das auch, wo die dann wirklich ein Team für Offense und ein Team für Defense haben, die eigentlich nur Schüler sind, die dann den Look geben für die richtigen Spieler dann.
Also so wie Practice Squad in der NFL.
Also Scout-Spieler.
Scout-Spieler. Die sind wirklich da mit dem Bewusst und denen wurde auch gesagt, ey, du wirst hier nie spielen. Also jetzt sagen wir mal, wir reden von Georgia oder Alabama oder sowas. Bewusst wird es dann gesagt, du wirst hier nie spielen. Wir haben 5-Star-Recruits, 4-Star-Recruits. Deine Rolle ist hier als Scout-Team. Du wirst ein Scout-Team-Corner. Jede Woche musst du dich darauf vorbereiten. Und dafür darfst du sagen, dass du ein Alabama-Footballspieler bist. Und wenn wir dann eine Championship gewinnen, am Ende kriegst du auch einen Ring.
Oh, kompletter Scout-Spieler ohne Aufstiegschancen ist hart, oder?
Ja, aber ich meine, du weißt ja vorher, wofür du signst. Und du weißt ja vorher, dass du keine Chance hast zu spielen. So, und da,
würdest du das machen? Oder willst du da lieber in Chuko gehen?
Natürlich würde ich dann, ich würde lieber auf ein College gehen, wo ich spiele. Safe. Das auf jeden Fall. Aber warum hat man 3 Kicker? Ist es so, einfach um zu sagen, man schont den einen, um dass der halt nur die Easy Kicks macht, damit der in die NFL kommt, damit
der die hat Leute, eine super Statistik dann.
Der hat eine krasse Statistik oder wie macht man das dann?
Nee, das war wirklich so der Fall, dass die es nicht erwartet haben, dass ich mich da so reinkämpfe, weil die anderen 2 waren dann schon auf dem Stipendium. Und man will dann nie irgendwie sagen, okay, jetzt, wir haben einen Walk-On, der spielt und 2 der Stipendien spielen nicht. Weil dann gibst du ja auch Geld theoretisch aus.
Ja.
Und dann war es der Fall, ich habe eigentlich die Kicking-Competition gewonnen gehabt. Ich war eigentlich der Einzige, der wo gesagt wurde, hey, du wärst unser Nummer 1 Kicker, aber wir wollen jetzt mal ein bisschen Respekt an die anderen 2 geben, weil die Seniors waren und lassen die jetzt auch spielen. Deswegen haben sie es dann so aufgeteilt, dass sie gesagt haben, hey, er darf jetzt die ganzen kürzeren machen, du darfst die längeren und der andere darf die Kicks.
Krass, also du bist der Beste, aber wegen Politik kannst du nur bestimmte Kicks quasi machen.
Nee, nicht wegen Politik, aber halt einfach wegen...
Naja, ist ja schon Politik,
ein bisschen
zu sagen, ey, wir respekten dich so, weil ihr einfach, es ist wie ich vergleiche das gerade wie mit Imports in der ELF. Wenn du Import bist in der ELF, kannst du als National ja auch nicht an dem seine Position vorbei, weil die bezahlen dem ja viel mehr. Die würden ja brutal Verlust machen, wenn die einen Import, die ja begrenzt sind, auf die Bank stellen würden. So, also bevor du einen Import benchst, cuttest du den halt lieber und holst einen neuen.
Genau.
Und so stelle ich mir das halt auch vor. Das ist schon Politik dann.
Ja, ich meine, du hast ja dann über das Jahr quasi den Starting-Spot erkämpft, oder? Weil danach waren die wahrscheinlich raus, wenn die davor Seniors waren.
Ja.
Und dann hast du... Da warst du noch Sophomore und Junior, also warst 3 Jahre im College.
Ja, Sophomore, Junior und dann Senior auch.
Warst Senior?
Ja.
Und dann wahrscheinlich krass abgeliefert, die ganzen 3 Jahre. Wie war dann der Prozess mit der NFL? Hast du dich für den Draft vorbereitet? Warst du ready? Wie war das dann mit den Signings von den Teams? Und warst du bei mehreren Camps? Wie ist es abgelaufen?
Ja, also ich hatte dann 3 richtig gute Jahre im College, wo ich dann auch wusste, okay, NFL ist wirklich eine Möglichkeit. Du wirst angesprochen von Scouts, die dann zum Training kommen. Also ich kann mich erinnern, ich war im Juniorjahr Und für 3-4 Wochen hintereinander waren Scouts da, die dann, hey, ich bin der und der von dieser Franchise. Stellt sich vor, sagt, hey, wir lieben, was du tust und so. Ganz kurz einfach Begrüßung, dass du wenigstens das Gesicht schon kennst und dann auf den Draft auch vorbereiten kannst. Dann die reden mit den Coaches, die reden mit allem drumherum, die dann sagen, okay, hey, ist es jemand, der in der NFL spielen kann oder nicht? Oder was sind seine Begrenzungen und so weiter? Und dann habe ich mich darauf vorbereitet, dann halbwegs durch mein Senior-Jahr kam dann der Anruf, wo ich gesagt wurde, hey, du bist eingeladen für dieses Shrine Bowl. Das ist so ein Senior-All-Star-Game. Und dachte mir, okay, hey, wenn ich jetzt zu so einem Senior-All-Star-Game bin, dann weiß ich, ich bin in dieser Elitenklasse von 4 Leuten, die eingeladen werden als Kicker, wo ich mich dann durchkämpfen kann und sagen kann, hey, wenn jedes Jahr 10 Kicker gesigned werden oder 8 Kicker, einfach nur fürs Training Camp und so, ich weiß, dann bin ich schon in dieser Klasse, dass da wenigstens was kommt.
Ja.
Und dann habe ich mich auf das vorbereitet. Ich habe dann eigentlich eine unglaubliche Saison gehabt. Ich hatte dann die beste Saison von Treffsicherheit und allem, die ich hatte persönlich, aber dann wurde ich nicht zum Senior Bowl eingeladen. Und das ist halt dieser große, große Bowl, der dann überall gezeigt wird. Und dachte mir schon, okay, jetzt reißt mich ein bisschen, jetzt muss ich hier nochmal ein bisschen härter arbeiten. Und dann ist Corona gekommen. Also du bist dann in Draft-Interviews, wie es dann auch geht, die rufen dich an, die wollen einfach über dich wissen, wie bist du als Person so, wie bist du als Kicker so und was reizt dich an, wie trainierst du und so weiter. Dann gehst du durch stundenlange Telefonanrufe und allem, wo die Coaches dann alles über dich wissen wollen. Und als nächstes dann kommt die Combine. Dachte mir, okay, ich habe die beste Saison gehabt als Senior, ich gehe jetzt zur Combine und wurde dann nicht eingeladen. Und auf einmal dachte ich mir, okay, ich bin hier eigentlich für 3 Jahre lang top gewesen, habe jetzt Senior-Jahr fast 90% gekickt, warum bin ich da nicht eingeladen? Und dann danach dachte ich mir, okay, jetzt mache ich nochmal mehr drauf und mehr drauf und mehr drauf und habe mich wirklich so reingekämpft, dass vor dem Draft ich ein paar Workouts hatte, die gut gegangen sind. Und wirklich das eine, das schlecht gegangen war, war mit den Raiders. Und dann bin ich dorthin gegangen nach dem Draft. Also das war dann auch ein bisschen komisch, weil ich mich dann entschieden habe, dass da die Situation eigentlich gut war. Mein Agent hat mich dann auch darauf beworben und gesagt, hey, das ist eigentlich ein guter Spot, wo du reinkämpfen kannst und dann hoffentlich auch ein bisschen competen kannst. Aber ganz Respekt, Daniel ist einer meiner besten Freunde und allem. Ein richtig ehrlicher Typ, hat dann für 3 Jahre lang hintereinander einfach top gekickt. Also top.
Carsten,
ja.
Hier los.
Also du warst dann quasi in deinem ersten Jahr Practice Squad Kicker bei Las Vegas.
Genau, sie haben sich dann entschieden, weil wegen keiner Preseason und so konnten sie mich nicht in Spielen evaluieren. Haben sie gesagt, nee, wir lassen Daniel wieder ran, weil er hat ja letztes Jahr schon gespielt und dann absolut top. Also er war absolut top für die letzten 3 Jahre, ist immer noch einer der besten Kicker in der Liga. Also das war dann schon wichtig für mich, hinter ihm ein bisschen zu lernen auch und einfach den Ablauf, den er hat, zu lernen. Und dann auch die Coaches waren unglaublich mega, die mir geholfen haben persönlich. Und dann war es so, dass im 2. Jahr ich immer noch bei den Raiders war und in der Preseason, ich wurde eigentlich gecuttet. Also ich wurde am Sonntag oder so gecuttet vor dem Preseason-Spiel und halt Preseason anfängt und allem.
Ja.
Und
was ist das für ein Cut dann? Es gibt ja mehrere.
Das war nicht mal der erste Cut. Die wollten einfach einen Punter jetzt haben, weil sie gedacht haben, okay, wir wollen mehr im Training punten anstatt kicken und deswegen cutten sie mich. Dachte mir, okay, scheiße, jetzt werde ich gecuttet, ich kann nicht mal Preseason spielen, ist blöd. Und 3 Tage später rufen sie mich an und sagen, hey, Daniel hat Corona. Jetzt bereite dich vor, weil du wirst dann am Sonntag spielen gegen die Seahawks.
Im Preseason oder in der
Season? Im Preseason. Und da dachte mir sofort, hey, ich bin bereit. Ihr kennt mich.
Let's go, take the shot.
Ich kam da rein und als erstes, also haben mich ein paar angeschaut von meinen Kollegen und Kumpeln, die dachten sich, ja, yeah, it must be nice. You get to skip all of training camp and then come in for the game.
Yeah.
Und dann durfte ich dort spielen und es war halt einfach kurz, weil sie wussten, okay, Daniel wird wieder zurückkommen. Er wird dann Preseason, den Rest der Preseason spielen können. Und wir brauchen einfach wieder den Roster-Spot für jemand anderen.
Also war wieder mit Ablaufdatum quasi, komm her, kannst ein Preseason-Game kicken und dann bist du wieder raus.
Das ist hart in der NFL, genau. Das ist, glaube ich, hart. Es gibt so viele Journeymen in der NFL. Ich meine, man verdient dann, weiß ich gar nicht, wenn man jetzt mal für ein Day jetzt gesigned wurde, verdient man da Geld oder?
Es kommt drauf an, in der Preseason ist es dann immer noch das Training Camp Pay,
ja.
Also sind $1,300 oder so.
Ja.
Das ist kein Game Check. Also wenn jemand sagt, ah, du hast gespielt, du bist reich, nee, das ist jetzt einfach nur eine Woche Training eigentlich.
Ja.
Und das war dann wirklich so, ich habe gewusst, am Montag werde ich dann gecuttet wahrscheinlich, außer was anderes passiert.
Hoffentlich kriegt nochmal eine Corona, hast du gedacht. Okay.
Entweder halt was auch immer, dass ich dort bleiben kann, aber es war dann wirklich komisch. Ich habe dann gesagt, okay, ich versuche jetzt früh reinzugehen, dass ich in die Gym gehen kann, gutes Workout haben kann, bin dann schon vor Ort, dann kann ich gecuttet werden.
Okay.
Okay, passt mir. Dann war ich so 6.30 Uhr auf dem Weg, denke mir, okay, ist früh, alles geht bestens und auf dem Weg haben sie gesagt, hey Domi, wir müssen mit dir sprechen. Hast du dein iPad dabei?
Oh.
Und sofort, wenn sie sagen, hast du dein iPad dabei, weißt du, okay, ja, ich bin raus.
Na, ja. Scheiße.
Aber es ging ja dann weiter.
Genau, also es war da eine komische Story und Mike Mayock war mein GM zurzeit. Ich liebe ihn, er ist absolut Top-Mann, war immer ehrlich mit mir. Und ich gehe dann hoch zu ihm und er sagt, hey Domi, wir haben wirklich alles versucht, dich zu traden. Also wir haben wirklich jedem das Film vom Training gezeigt und so. Aber jedes Team, wo wir dich angeboten haben, wussten, dass wir dich cutten. Und dann war es halt so eine Sache, wenn du getradet wirst irgendwo, dann hast du den Job wahrscheinlich, weil die dann auch ein bisschen Draft-Kapital investieren und so.
Aber ist halt keine gute Verhandlungsbasis, wenn die eh wissen, okay, du bist kostenlos quasi danach.
Ja. Genau, also die dachten dann schon, dass sie das Beste aus mir rausbekommen, haben gesagt, hey, wir wollen dich zu diesem Team traden, aber die haben dann Nein gesagt. Und dann sagen sie mir auch, aber hey, behalt dein Handy an, weil dieses Team wird wahrscheinlich anrufen. Und dann ist es dann immer so eine Uhrzeit, das ist dann 4 o'clock Eastern, 1 o'clock Pacific, also das ist dann 13 Uhr eigentlich, ja. Sagen wir mal, auf der Westküste, dass du weißt, dass diese Waivers dann vorbei sind. Und es war dann genau so, Montag geht vorbei, ich wurde gecuttet, ich bin auf den Waivers, falls mich jemand claimen will, können sie, aber dann heißt es, dass sie dann dir schon ein bisschen garantiertes Geld geben. Deswegen warten sie bis zum nächsten Tag. 13.03 Uhr oder so. Nee. Am nächsten Tag, am Dienstag, kommt der Anruf. Hey, we're with the New Orleans Saints. Wir wollen, dass du jetzt ein Workout für uns machst. Und dann um 13.40 Uhr war schon der Flug. Dachte mir, oh je. Oh, musste dann schnell zum Flughafen gehen. Ich glaube, ich hatte es mit 5 Minuten oder so geschafft. Auf dem Flieger nach New Orleans und dann am Mittwoch wieder Training, mit Probetraining und so. Und dann haben sie sich entschieden, sind in eine andere Richtung gegangen, fliegt dann wieder
Lutz?
Heim.
Wer war denn dann da? Lutz?
Lutz war da, aber er hat sich verletzt und dann haben sie Aldrick Rojas geholt.
Okay, ja.
Und haben sich für ihn entschieden. Ich fliege dann wieder am Mittwoch und denke mir, ja, wie schnell ist das denn?
Ja.
2 Tage später kommen die Carolina Panthers und rufen mich an und sagen, ja, hey, wir wollen, dass du jetzt halt hier auch Probetraining machst. Denk mir, okay, passt perfekt, mach Probetraining. Alles geht bestens, hab wieder gesigned und so weiter und einen Tag Training gehabt, dann nächsten Tag Walkthrough, weil wir dann in Woche 3 der Preseason waren. Hey, du wirst wahrscheinlich gegen die Pittsburgh Steelers hier kicken können, wir mögen dich und so. Dann Walkthrough gehabt, direkt nach dem Walkthrough gecuttet. Ich dachte mir, okay, was ist da los?
Boah, ist das hart,
das ist
ey.
Hart.
Es ist halt, es geht halt nur ums Geld und jeder Spieler ist eine Schachfigur. Und wenn es eine bessere Lösung gibt, dann, ich weiß gar nicht, ob ich das so abkaufen würde, wir mögen dich. Du bist da, weil du wichtig bist, nicht weil wir dich mögen, oder? Im Endeffekt ist es doch so. Und
genau.
Wenn es eine Person gibt, die dann in deren Augen wichtiger ist, dann bist du weg, egal wie sehr wir dich mögen.
Genau, weil dann sind die Scouts und so, die einfach die alle beeinflussen und sagen, hey, ihr habt den zwar geholt, aber ich mag den mehr. Und
aber dann
ist immer so ein Spiel.
Aber dann ist Eddie Pinheiro dahin gegangen wahrscheinlich, ne? Zu den
Es war erstmal Ryan Santoso. Also sie haben dann für Ryan Santoso getradet.
Er ist krass im Game.
Ja, ja.
Genau.
Und du bist dann aber zu den Texans gegangen?
Am Ende der Saison. Also da war noch mehr dran an diesem Ablauf. Also ich bin dann nach Carolina gegangen, wurde gecuttet, weil sie für einen anderen Kicker getradet haben. Kommen wieder nach Hause, 3 Tage später rufen die Texans an. ich gehe zu den Texans, habe Probetraining und die sagen, hey, wir haben es gemocht, wir wissen noch nicht die Situation mit unserem Kicker, weil er sich vielleicht verletzt hat und so, aber es wäre dann so ein Ding, dass du für die ersten 4 Wochen spielst, falls es wirklich so ist, dass er sich verletzt hat, und dann cutten wir dich. Okay, war ganz offen. Ich weiß, dass es kein Long-Term ist, aber das würde ich wahrscheinlich tun.
Und du bekommst halt NFL-Tape dann.
Genau, dann kriege ich NFL-Tape, darf dann wenigstens spielen und bin dann in diesem Ablauf mindestens drin, dass sie wissen, wer ich bin, was ich machen kann und so weiter. Und habe mich eigentlich schon da vollkommen drauf entschieden gehabt. Ich kann da hingehen, passt perfekt. Dann kamen aber die Panthers wieder. Und die haben gesagt, hey, wir sind uns noch nicht sicher, ob wir für den richtigen getradet haben und ob er dann wirklich die Stammfigur ist. Und da dachte ich mir schon, okay, ich habe es mit meinem Agenten wieder geredet, was ist jetzt die bessere Situation? Wohin zu gehen, wo ich dann 4 Spiele spiele, oder wohin zu gehen, wo die Option ist, dass ich für jahrelang spielen kann. Und da haben wir uns wieder für Carolina entschieden. Und dann war es wieder so ein Spiel, wo ich dann, ey, du bist erstmal Practice Squad, ja, du kickst zwar gut, ja, wir lieben dich, aber wir lassen mal einen anderen. Und ich kann mich dann erinnern, dann nach der ersten Woche haben sie Ryan entlassen. Er hat eigentlich ein gutes Spiel gehabt. Ich glaube, er hat 2 oder 3 Field Goals gemacht. Aber weil sie ja auch für ihn getradet haben und es war so eine Condition, dass wenn er mehr als wie auch immer viele Spiele, müssen sie den Draft-Pick abgeben, haben sie für ein Spiel benutzt und rausgeschmissen, obwohl er eigentlich gut gespielt hat. Und man denkt sich, ja, okay, das ist wieder so politisch drin. Ja,
NFL ist crazy.
Ja, jetzt bin ich der einzige Kicker auf dem Roster, jetzt darf ich endlich mal ran. Mein Special-Teams-Koordinator hat auch gesagt, hey, du wirst wahrscheinlich spielen können. Dachte mir, okay, ich bin glücklich, passt perfekt, gehe jetzt gerade raus zum Essen mit meiner Freundin und 5 Minuten später schaue ich auf mein Handy und jeder textet mir und sagt, ja, jetzt haben sie einen anderen Kicker gesigned.
Hast du dein iPad dabei?
Nee, ich hatte einfach mein Handy dabei.
Ja, ich habe gemeint mit. Das ist der Rekord.
So, ja, das wäre normal gewesen. Ja.
Oh Mann, das Leben des NFL-Spielers ist hart, wenn man immer so denkt, boah, sie verdienen so viel Geld und es ist so viel Ruhm.
Wann ist denn das passiert? In welchem Jahr sind wir denn gerade?
21, oder?
Ist noch 21?
Ja, 21, ja.
So, und das NFL-Leben, es muss so geil sein und du bist Football, du kriegst Millionen und so weiter.
Ja, man guckt sich die Topstars
ja,
halt an.
Ja, und das ist bei den Topstars und du siehst diese, wir haben schon drüber geredet, die NFL, die normale NFL-Karriere geht 2 oder 3 Jahre, und das ist halt, da muss man halt schauen, wo man bleibt und man muss jede Opportunity nutzen, um weiterzukommen. Aber du hast es ja dann irgendwie geschafft, zwar 2-mal im Active Roster quasi bei Game Names, ne? Einmal bei den Lions und einmal bei den Texans. Nimm uns einfach mal mit, du musst jetzt nicht auf das Spiel einzeln eingehen, aber wie ist so die Atmosphäre in einem NFL-Stadion und dann einfach als Kicker, wie ist das drumherum? Gab's Hate? So, wie war so die Erfahrung?
Ja, also es ist einfach so eine Sache, hey, es ist NFL, das ist nicht mehr kleines College oder Highschool oder wo, was auch immer, da sind wirklich tausende von Professionellen erstmal auf dem Feld, die dann wirklich alles machen. Die haben dann Choreografie mit den Cheerleadern, die haben dann hier genau um diese Uhrzeit muss die Flagge rauskommen und um diese Uhrzeit muss das und das gemacht werden.
Ja, ich war letzte Woche Stagepusher. Ich habe das quasi alles gemacht und wir mussten auch 2 Tage vorher üben quasi dafür. Und da habe ich auch gesehen, was da abgeht. Ey, die ganzen Choreo-Leute, Contra K, alle schon da gewesen. Die Halftime-Show haben die schon 10-mal durchgemacht. Wie das alles getaktet ist auf jede Sekunde. Fandst du scheiße?
Ja. Die Halftime-Show war scheiße. Ja. Es war, muss man ehrlich sagen, es kam so vor, als ob Nico Santos der Warm-Up-Act für Contra K ist. So, die haben ja null interagiert miteinander, das war ja irgendwie. Und der Sound war nicht gut. Also ich weiß nicht, man hat es nicht gehört, man hat bei Contra K nur anhand der Lyrics erahnen können, was für ein Lied das ist.
Also ich war ja unten auf dem Platz, da war der Sound gut.
Ja, die haben halt wahrscheinlich nur diese Boxen genommen. Ich verstehe nicht, warum sie die Stadionboxen nicht genommen haben, aber die haben wahrscheinlich nur die Boxen, die unten standen. Ja. Wir haben nichts mit, also schon was mitbekommen, aber der Ton war einfach auch nicht gut. Und die haben auch irgendwelche LED-Sachen von Nico Santos nicht hinbekommen und dann sah das aus wie die Mini-Playback-Show.
So. Okay.
Also die Halftime-Show war ass und deswegen haben sie ja auch die Halftime-Show diese Woche abgesagt. So.
Ah ja.
Die normalerweise,
wer wäre diese Woche gewesen?
Das war diese Woche, wollten so DJ, Alle Farben. Ich weiß nicht, ob ihr die schon mal gehört habt, Alle Farben.
Nee.
Die haben so ein paar Lieder, die schon mal im Radio waren und die in den Charts waren. Und ich glaube, so ein DJ wäre gut top gewesen, so. Aber die haben abgesagt, weil die halt gesehen haben, ja, das ist kein gutes Produkt, das wollen wir nicht machen.
Okay.
Mal sehen, was jetzt passiert heute.
Die Amis sind halt natürlich so Nummer eins, was Show angeht. So. Und da funktioniert, das funktioniert in Deutschland halt noch nicht so. Aber auf jeden Fall alles, was da drumrum ist, was da passiert, 2-3 Tage vorm Spiel, ist geisteskrank.
Ja, also die Atmosphäre für das Spiel ist schon gut. Und dann wirst du als Kicker dich natürlich aufwärmen. Da sind hunderte Leute überall. Coaches begrüßen sich, Spieler begrüßen sich und so weiter. Also da weißt du schon, hey, jetzt geht es los. Und dann alles drumrum, also Nationalhymne, alles wird so groß gemacht und dann kommt das Spiel, denkst dir, okay, jetzt geht's richtig ab und natürlich muss dann immer als Kicker warm bleiben und das ist eigentlich das Wichtigste, also wenn man sich vorstellt, du kannst wirklich ein ganzes Spiel lang nicht kicken bis zum Ende und dann musst du einen Game-Winner machen. Das sind dann seit dem letzten Mal, wo du dich wirklich aufgewärmt hast oder angefangen hast aufzuwärmen, wahrscheinlich schon 5 Stunden her.
Ja.
Jetzt musst du dich für 5 Stunden lang warm halten, für einen Kick, der am Ende kommt, der dann entscheidend ist für alles. Und das sagen auch viele Kicker selber, das ist eigentlich 80% mental, weil du immer locked in bist, 10% kicken und 10% dich warm halten. Sami crasht dir den Podcast.
Oh je. Room Sami, Service. Was geht? Unser Podcast wird hier gecrashed bei unserem Deep Talk.
Ich will keine Deep Talks mit Dominik Eberle stören.
Nee, überhaupt nicht. Wir reden gerade halt ein bisschen über den Ablauf von, wie so ein Spiel funktioniert und als Kicker, wie man sich da warm hält und genau, was man machen muss, um dann bereit zu sein, wenn du mal einen Kick hast. Also, wenn du dich für 5 Stunden lang warm hältst, du weißt selber nicht, du kickst die ganze Zeit in so ein Netz und dann musst du auf einmal rein und ein 50-Yard-Field-Goal machen. Ist schon eine andere Sache manchmal.
Also musst du ready sein, dass du dir nicht den Hamstring zerrst.
Genau.
Ist halt so undankbar. Du bist die ganze Zeit dabei, du trainierst genauso deine Stunden pro Woche und bis für eine Sekunde ist halt alles auf dich, ja oder nein.
Also die letzte Saison war ja für mich fast so nervenaufreibend, letzte NFL-Saison war ja für mich fast so nervenaufreibend wie für Dominik, weil wir so oft telefoniert haben und er mich dann angerufen hat, Sami, du wirst nicht glauben, ich steige jetzt ins Flugzeug, ich bin bei den Panthers, Und dann gehe ich schlafen und am nächsten Morgen kriege ich eine Nachricht. Sami, du wirst es nicht glauben. Ich bin schon wieder auf dem Weg nach Hause.
Ja, haben wir auch schon drüber geredet.
Nicht geklappt. So. Und irgendwie alle 2 Wochen kam so eine News und ich war so, fuck, Alter, der Arme, ey. Ich hab da auch 1000 Tode mitgestorben und mitgeschwitzt und das ist einfach zu krass.
Ja, das Schlimmste, ich glaube, war, also es war nach dem Deutschlandspiel letztes Jahr. Wir hatten Bromania und alles. Es war unglaublich. Und dann, ich habe ja danach besprochen, okay, jetzt kommt ein Workout, wahrscheinlich von Vegas. Bin dort hingegangen, wusste, dass ich dann einfach Ersatz bin, falls da irgendwas mal passiert. Aber dann am Ende der Saison war es mit den Buccaneers. Also ich hatte ein Workout dort. Mir wurde wirklich in Person gesagt, hey, du warst richtig gut, wir wollen dich signen.
Wir lieben dich.
Sagen wir lieben dich, all diese Sachen. Dachte mir, okay, ja, wenn ein Team normalerweise das sagt, dann geht's auch. Dann war ich dann im Medizinraum, hab alles auschecken, also muss dann immer Medizincheck machen, dass da nichts falsch ist und so. Und dachte mir schon, okay, red da mit ein paar von den Spielern, die da sind, geht alles gut. Auf einmal kommt der Mann zurück und sagt, ja, wir fliegen nicht wieder nach Hause. Und ich denke mir, du hast mir gerade eben vor 5 Minuten gesagt, dass du mich signst. Ah ja, wir machen das erstmal, wir fliegen nicht nach Hause und dann schauen wir mal, ob wir dich signen. Und ich denke, ja, okay.
Wir fliegen dich erstmal heim und dann schauen wir mal, wie es weitergeht.
Und dann bin ich auf dem Telefon mit meinem Agenten, der hat mir auch gesagt, ja, die werden dich wahrscheinlich signen, bla bla bla. Und dann 2 Wochen später kam gar nichts. Da war Funkloch. Also die haben gesagt, nee, wir haben jetzt Playoffs, wir wollen dich nicht signen, weil wir wollen jetzt nicht unseren Kicker hier irgendwie verwirren oder so. Dann musste ich warten, bis die ausgeschieden sind. Dann sind sie ausgeschieden und dann kam gar nichts. Ich dachte mir, okay, jetzt warum ghosten die mich? Die haben mich geliebt und ich habe dort gut gekickt. Und dann kam irgendwie nichts mehr. Mein Agent hat gesagt, ja, irgendwie haben die mit mir auch nicht gesprochen und das war's dann. Aber so ist es halt das Leben als Kicker, wenn da nichts Konkretes ist, auch manchmal, wenn was Konkretes ist, die können die Meinung ändern und einfach die Nächsten holen.
Hat ein bisschen Parallelen zu Dating, deine NFL-Karriere. So. Man liebt die Leute, auf einmal schreibt man nicht mehr. Ja,
wird man geghostet.
Das ist schlimm.
Das ist krass.
Ja, okay, dann bist du in die XFL. Das war dieses Jahr, oder? Dein einziges Jahr XFL?
Ja, das war dieses letzte Jahr.
Wie hast du das gemacht? Oder hast du dann ein Angebot dafür bekommen? Oder warum hast du dich entschieden, so eine Liga runterzugehen? Ja, will ich nicht sagen, aber ja doch im Endeffekt schon, vom Niveau her eine Liga runterzugehen.
Weil, also erstens, es war halt mit den Buccaneers dann so gegangen, wo es mich dann richtig angepisst hat, weil ich wusste, hey, ich habe hier vielleicht einen Vertrag für nächstes Jahr, kann dann dort versuchen, wieder anzutreten und mich reinzukämpfen. Ich wusste, die haben wahrscheinlich ihren Kicker nicht re-signed, das war das letzte Jahr von seinem Deal, war ein bisschen älterer, war ein bisschen teuer, da wusste ich schon, die Lage war eigentlich gut. Dann hat es mich so angepisst, ich habe dann mit meinem Kumpel geredet, der auch der Snapper ist von den Seattle Sea Dragons. Und der hat gesagt, ja, wir brauchen einen Kicker eigentlich. Also wir fangen jetzt Saison in 2 Wochen an und so, aber wir brauchen einen Kicker. Hättest du Bock dafür? Ich habe ihm gesagt, ja, nee, ich würde schon gern spielen, weil dann kriegst du auch den Rhythmus endlich mal wieder, dass du eine Saison spielst, 10 Spiele hintereinander spielst wenigstens und dann diesen Ablauf einfach behältst. In der NFL war es so, ich habe ein Jahr Pause gemacht, dann in der nächsten Saison, das war dann wirklich so 1,5 Jahre seit dem letzten Spiel, das ich gespielt habe. Dann wieder Pause für 5, 6 Monate, durfte am Ende der Saison spielen. Dann war es 5 Monate dort. Dann in Detroit war es wieder fast ein Jahr, wo ich nicht gespielt habe. Dachte mir, okay, jetzt habe ich 3 Spiele innerhalb 3 Jahren gespielt. Das ist nicht so ein Rhythmus, dass du da reinkommst. Mache ich XFL, cool, krieg 10 Spiele hintereinander, Rhythmus ist dann perfekt. Und als Kicker ist es wichtig, dass du einfach in dieses Game-Feeling kommst.
Und du sammelst halt wieder Tape. Ich meine, das Kicking-Game ändert sich ja nicht groß. Wenn du in der XFL krass bist, bist du auch in der NFL krass dann.
Genau, und es zeigt dann einfach all den Coaches, dass du bereit bist, reinzukommen. Du bist immer noch fit, du bist immer noch hier, mental locked in als Kicker. Und das ist das Wichtige.
Ja. Desto schlimmer ist es ja, dass das Telefon trotzdem nicht geklingelt hat dieses Jahr.
Naja, aber, also du bist Free Agent aktuell?
Ja, Free Agent aktuell und kann sich ändern. Also es war fast schon diese Woche, dass ich dann am Montag in den Flieger musste und zu einem Team gehen musste und dann auch diesen Sonntag spielen hätte können, aber haben sich dann wieder für einen anderen entschieden. Also
ich sag ja immer, die ELF und die NFL, die überschneiden sich kaum.
Ja, wollte ich auch hin. Kann man in der XFL eine Karriere draus machen? Also kann man davon leben? Also auch langfristig?
Ja, also jedes Jahr das Ziel von der XFL ist größer zu werden und das Endziel, also was auch die Owners und die Investmentgruppe und so sagen, ist nicht, dass sie so groß werden wollen wie die NFL, sondern sie wollen so eine Ausbildungsliga für die NFL.
Farmers League.
Genau, wo, wenn man sich das dann anschaut, in 10, 15 Jahren hoffentlich, jedes NFL-Team hat dann so eine Art Farm-Team. Das heißt, wie in Baseball oder wie in Hockey, jede Sportart eigentlich, Basketball auch, hat so eine Art, du hast deine Profi-Franchise, sagen wir mal, du bist in San Francisco, du hast deine Profi-Franchise dort, aber dann hast du deine Farm-Team in Oakland, dass die auch wenigstens nah bei sind.
So war es ja damals mit der NFL auch schon gedacht, dass im Endeffekt waren es ja alles NFL-Spieler, die halt das Roster nicht geschafft haben, denen man noch eine Chance gegeben hat, sich halt zu entwickeln. Und ich verstehe den Ansatz auf jeden Fall.
Der nicht geklappt hat. Und man hat die NFL dafür ja gekillt. Also quasi, man hat gesagt, es gab verschiedenste Gründe natürlich, aber man hat gesagt, dass dieser Ansatz nicht funktioniert hat. Bis auf Kurt Warner und James Harrison und wahrscheinlich noch ein paar andere
Handballer. Okay. Ja, okay, also wahrscheinlich war das einfach wieder eine Business-Decision, dass zu viel Geld reingesteckt wurde für zu wenig Ertrag. Okay, jetzt haben wir schon ELF kurz angesprochen. Wie hast du so die Entwicklung im europäischen oder deutschen Football wahrgenommen? Wäre das eine Option für dich zu sagen, ey, ich könnte vielleicht eine Saison ELF kicken, ich komme mal wieder in die Heimat, ich sammle Tape? Oder sagst du, nee, du willst nicht diesen Step machen, weil das vielleicht zu weit weg von der NFL ist?
Nee, also es gibt verschiedene, als Kicker, wie gesagt, es ist dann sehr einfach, es ist schwarz und weiß. Du kannst wo auch immer du kicken, wenn du gut kickst, der Film, der zeigt es dir dann. Also ELF, wie es sich auch die letzten 3 Jahre lang entwickelt hat und wie viel größer es jetzt schon wird. Und jetzt haben wir auch schon ein paar NFL-Coaches, die dann wirklich sagen, nee, hey, da ist eine Liga da drüben und man ist aufmerksam auf die. Gibt es noch ein bisschen Zeit. Also es ist ja nicht, als ob das dann innerhalb einem Jahr von wo wir jetzt gerade sind, zur NFL wird.
Ja, auf keinen Fall.
Es wird dann einfach noch diese Zeit kommen, wo man Strategisches ausdenken muss. Und dafür ist Patrick Kizzoome der richtige Mann dafür, weil er genau weiß, was er tun muss, wie diese Liga sich entwickeln muss und vor allem, wie dann die Spieler von hier rüber kommen, wieder zur NFL. Zum Beispiel der Beste war der Keyonte Turpin, der jetzt ein Superstar bei den Dallas Cowboys ist. Und diese Steps, die man geht, sind, ich glaube, die richtigen auch. Und ich kann mir auch vorstellen, dass ich dann vielleicht mal sage, hey, ich kann hier nach Deutschland kommen, auch den Football ein bisschen fördern mit der Jugend, ein bisschen Kicking-Camps oder so zu machen und dafür auch ELF zu spielen, einfach weil ich dann auch noch Bock habe auf diesen Football und so.
Kannst du es dir vorstellen, Tim? Dominik Eberle bei Berlin Thunder?
Ich kann es mir tatsächlich sehr, sehr gut vorstellen.
Sehr, sehr gut. Ja. Wir müssen nur noch bis zur 50-Yard-Linie kommen, er macht alles rein, alles rein.
Wir kicken einfach im ersten Down.
Ja, genau das wär's.
Das wär sehr, sehr cool. Aber die Entwicklung im europäischen Football, haben wir gerade drüber geredet, aber wie kriegst du diese NFL-Entwicklung in Europa mit? Weil wir jetzt ja dieses Jahr das zum zweiten Mal NFL-Spiele hier in Europa haben. Wir sind gerade in Frankfurt, wir gehen später zu dem Spiel. Denkst du, das ist ein Ding, was noch ausgebaut werden muss? Oder sagst du, ey, ein Spiel pro Jahr reicht?
Nee, ich glaube, das muss weiter ausgebaut werden. Und man sieht ja auch diesen Hype momentan. Und wenn man jetzt zum Beispiel in der Innenstadt rumgegangen ist, das ist nicht typisch Deutschland. Also ja. Man geht rum, man sieht wirklich jede einzelne Franchise mit Trikots, mit Hoodies, mit Kappen und so weiter. Wo man schon denkt, nee, da ist richtig viel Bock drauf. Und auch mit Ticketanfragen. Hey, wenn du weißt, wir haben X Amount von Tickets verfügbar und dafür kriegen wir 3 Millionen Anfragen, dann sagt man auch schnell, nee, da haben Leute Bock hinzukommen, Football anzuschauen und auf jeden Fall ist dann das der richtige Markt.
Ich denke mal, für die NFL macht es halt Sinn, die wollen halt expandieren. So NFL, jeder in Amerika kennt die NFL so. Da können die nicht mehr wachsen. Aber in Deutschland oder in Europa vor allem, wo das Interesse wächst, da haben die halt noch Potenzial zu wachsen und auch mehr Geld zu verdienen. Ich denke, das ist der einzige Grund oder der unromantische Grund am Ende des Tages, warum man die Spiele in Deutschland austrägt. Oder Sami, was sagst du?
Ja, es gibt natürlich für die NFL keinen anderen Grund als einen wirtschaftlichen. Also natürlich wird irgendeine intrinsische Motivation bei Roger Goodell schon da sein und zu sagen, ich möchte American Football zu einem globalen Sport machen. Definitiv. Aber natürlich sind das wirtschaftliche Interessen. Und wenn du siehst, dass die Entscheidung darauf basiert, dass Deutschland der größte Jersey-Sale-Markt außerhalb Nordamerikas ist und dass man da letztes Jahr gesagt hat, man committet sich auf ein Spiel in München und dann für die nächsten Jahre jeweils ein Spiel. Und dieses Jahr ist ja eine Ausnahme, weil wir das Mexiko-Game bekommen haben. Ich bin tatsächlich der Meinung, dass man es bei einem Spiel belassen sollte und ein Spiel in verschiedenen punktuellen Märkten stattfinden lassen sollte. Ich bin der Meinung, man sollte den Engländern 2 Spiele wegnehmen, was nicht böse gemeint ist oder sonstiges, sondern wenn wir uns mal jetzt mal in eine strategische Planungssicht der NFL begeben, würde ich den Engländern 2 Spiele wegnehmen, ich würde in Deutschland 1 Spiel stattfinden lassen, ich würde 1 in Spanien platzieren, ich würde 1 vielleicht in Brasilien auf einem großen Kontinent, der lateinamerikanisch ist, platzieren, ich würde das Mexiko-Game stattfinden lassen, Aztec Stadium, ne? Heißt es, ne? Wenn das fertig ist, das ist super smart, das zu machen. Also ich würde tatsächlich eher so diesen UFC-Ansatz fahren und zu sagen, ich habe verschiedene Märkte, dort etabliere ich ein Spiel und drumherum etabliere ich auch eine Art von Academy, um das dann langfristig zu fördern. Weil was machen amerikanische Unternehmen traditionell? Sie gehen immer zuerst in Länder, wo die deren Sprache sprechen. Was ich immer ein bisschen schade finde, ne, bei manchen, ne, so Dublin oder Irland, hat es auch so steuerliche Hintergründe. Man fragt sich ja immer, warum haben die denn nicht ein Office in Berlin zuerst? Nee, man geht dann immer erstmal nach UK wegen der Sprache oder nach Irland wegen der Sprache und Steueroasen oder Steuervorteilen. Aber Amerikaner machen sowas ja ganz gerne. Aber ich finde, dass im Jahr 2023, glaube ich, die schon realisieren, Moment mal, erstens, und das ist ganz banal, die sprechen auch woanders Englisch, ne? Also so, oh, die können ja in Deutschland doch gut Englisch und wir können auch Business mit denen machen, komplett auf Englisch und wir können in Düsseldorf ein NFL Deutschland Office eröffnen, was seamless mit dem UK Office mithalten kann oder mitspielen kann oder mitarbeiten kann, Hand in Hand. Und ich glaube, dass meiner Meinung nach es eher so sein sollte, dass man in verschiedenen Märkten ein Spiel etabliert. und dann drumherum versucht, die Jugendarbeit zu fördern über Flag-Football-Programme, über eine Tackle-Football-Academy, solche Sachen, um das langfristig, da gibt es doch so ein bestimmtes Wort, was immer vergewaltigt wird, nachhaltig wachsen zu lassen.
Ja, okay. Findest du, dass die NFL dann, dass es auch ein Riesen, oder dass es überhaupt ein Push ist für den europäischen Football, also für den National Football, sage ich mal, also die ELF? Oder glaubst du, dass, wenn sich die NFL so breit macht hier, dass die Konsumenten vielleicht sagen, ey, wir wollen diesen Niveau-Cut nicht hinnehmen, wir schauen jetzt nur noch das Amerikanische und wollen vielleicht nicht mehr so sehr das Europäische sehen?
Nee, das glaube ich nicht. Das kommt eher, und das ist nämlich auch meiner Meinung nach das Erfolgsrezept der European League of Football. Es geht heutzutage hauptsächlich um die mediale Darstellung.
Ja.
Das ist nämlich das, worum es geht. Im zweiten Schritt geht es um das sportliche Niveau. Interessanterweise, wenn du die mediale Darstellung von Anfang an gut machst, ziehst du gute Athleten an, die dann das sportliche Niveau heben. 2021 European League of Football, anderes sportliches Niveau als 2023 European League of Football, aber sie haben einen sehr, sehr hohen medialen Darstellungsstandard gesetzt, etwas, was die German Football League jahrzehntelang verschlafen hat. Und schon sind sie erfolgreich und schon machst du eine Welle, weil heutzutage alles digital ist, du mit einem coolen YouTube-Highlight, was gut produziert ist, nicht perfekt produziert, sehr gut produziert ist, auch Mike Tomlin dazu bekommst zu sagen im Ben Roethlisberger Podcast, ich gucke European League of Football Highlights. Und das ist das, worum es geht.
Ja.
Media first. Und du hast ja gerade gesagt mit Patrick, mit diesem strategischen Denken, was ist denn ein Patrick Esume? Er ist ein Medienmacher. Er ist eine Medienpersönlichkeit. Na, klar, Jerko Kareitscher im Hintergrund natürlich auch mit seiner TV-Erfahrung. Aber das sind doch Dinge, wo du sagst, die Darstellung ist das Erste, an das wir denken, um das Ganze breit zu machen, sportliches Niveau, Jugendarbeit, das sind alles Themen, die auch angegangen werden im Hintergrund, das weiß ich, die Leute im Hinterkopf haben. Aber man muss schon sagen, was die European League of Football von Anfang an gut gemacht hat, ist die mediale Darstellung. Und um zu deiner Frage zurückzukommen, natürlich gibst du Menschen, Football-Fans, dann die Möglichkeit, auch im Sommer ihren Lieblingssport zu genießen. Es wird immer den einen oder anderen geben, der sagt, ja, aber ich muss jetzt unbedingt Tyreek Hill sehen, weil der hat einen 99er Speed. Alles andere macht mir keinen Spaß, es zu gucken. Das ist ja eine Geschmackssache. Aber, und das ist was, ich weiß, ist nicht mal kontrovers, aber wenn ich mal vergleiche, ich saß letzten Sonntag bei dem Spiel Dolphins Chiefs und ich saß vor ein paar Monaten beim European League of Football Finale. Ich persönlich sag's immer wieder, ich bin Football-Fan. Ich bin kein NFL-Fan, ich bin kein ELF, ich bin Football-Fan. Für mich war das Spiel in Duisburg eine viel größere emotionale Bindung, weil ich die ganze Saison sehr, sehr nah erlebe, weil es deutsche Spieler sind, mit denen ich mich identifizieren kann. Nicht mal, weil ich Leute kenne, sondern weil ich mich damit sehr, sehr stark identifiziere, weil es ein deutscher American Football ist, dass mich das viel mehr gepackt hat, als das Regular Season Game der Chiefs am letzten Sonntag gegen die Dolphins, was ohne Diskussion toll ist und ein unglaubliches Erlebnis, wo ich sehr, sehr dankbar bin, dass ich das erleben darf. Aber als Football-Fan hat mich das andere mehr gecatcht und gepackt.
Ja, ich glaube, das ist so der Punkt, weil die NFL halt trotzdem so weit weg ist.
Das
und man
ist
sympathisiert ja trotzdem auch, wenn man mal in den Fußball guckt. Wenn man in Frankfurt geboren ist, sympathisiert man meistens mit der Eintracht so. Also es geht schon oft um so den Bezug, so einer von uns, das Nationale und ein Stück weit Teil dessen halt zu sein. Und da sehe ich auch den riesengroßen Markt, dass halt die Leute vielleicht durch die NFL aufmerksam werden auf Football und dann wegen der ELF bleiben, weil die dann irgendwie vernetzt sind. Die kennen vielleicht einen Spieler, die sind auf Events. Und ich gebe dir auf jeden Fall recht mit dem Medialen. Und ich glaube, der ganze Sport profitiert davon, wenn da an einem Strang gezogen wird.
Du musst ja immer sowas im großen Zeitstrahl betrachten. Ich bin 37 Jahre alt. Als ich angefangen habe, Football zu spielen, vor weit über 20 Jahren, saß ich in der Berliner S-Bahn und Leute haben mich ausgelacht, dass ich mit meiner bescheuerten Ritterrüstung in der Bahn sitze. Ne? Also das musst du dir mal vorstellen.
Ja, aber es kommt vollkommen fremd gewesen. Ja. Was macht
der
da?
Oder Leute haben die Polizei gerufen wegen Ruhestörung, weil wir mit den Berlin Rebels Training gehabt haben an einem Mittwochabend und zu laut waren.
Ich glaube, das ist da tatsächlich immer noch so.
Ja, ja. Das ist wahrscheinlich immer noch so, ne, wegen dieser Ecke da. Aber das sind halt so Sachen, das vergisst jemand wie ich nicht. Ich vergesse nicht, und das ist auch, wenn ich mit Partnern im Business spreche, ich erzähle immer so, woher kommt Football? Wie ist es entstanden? Wie hat sich das bei den Fans etabliert? Und daraus kannst du dann viel ableiten, warum der Sport so konsumiert wird, wie er konsumiert wird. Ja. Auch ne, Mediennutzungsverhalten von deutschen Football-Fans. Dann abstrahierst du das zu Brands, Marken, erklärst ihnen diesen ganzheitlichen Ansatz. Ne? Das sind Sachen, die ich bei mir im täglichen Business habe und da auch wirklich diese Geschichten erzähle und sage, woher kommt es? Aus einer ganz, ganz, ganz absurd kleinen Nische jetzt hin zum Mainstream bei RTL in der Primetime sonntags.
Ja.
Ne? Und diese gesamte Geschichte, die musst du erzählen, die musst du verstehen, um das auch für die Zukunft ungefähr deuten zu können, wohin es sich eventuell entwickeln kann.
Ja, ich glaube, dass es jetzt so bei RTL ist, der Football tut dem Sport auch nochmal gut, weil Lane hat es ja damals schon angesprochen, das einzigste Problem am Football ist diese Einstiegshürde halt, weißt du? Man kann halt nicht wie bei einem Fußballspiel einfach zuschauen und man checkt schon so ungefähr, was abgeht. Man braucht halt so ein gewisses Know-how, sage ich mal, oder so eine gewisse Ahnung, dass man Spaß daran hat. Und ich glaube, das ist jetzt auch nochmal so ein Vorteil, den RTL hat, dass jetzt viele neue Leute drauf kommen, dass so viel erklärt wird. Ich weiß, so manche, die so aus der Bubble kommen, denen geht es immer so ein bisschen auf den Sack. Warum wird jetzt nochmal Pick Six oder, keine Ahnung, sowas Banales erklärt? Aber ich glaube, dass es unheimlich wichtig ist, so eine Aufklärungsarbeit zu betreiben im Endeffekt, um noch mehr Leute zu erreichen, weil davon profitieren wir alle so im Endeffekt. Davon profitiert die ELF, davon profitiert der Sport und am Ende des Tages auch die Athleten. Und deswegen, das ist schon mal sehr gut. Props dafür. Sami, ich weiß, du bist nicht bei RTL, aber du hast doch College gemacht. Fällt mir gerade ein. Wie sieht denn das aus? Kannst du hier mal was sagen?
Ich bin einer der wenigen Menschen, die ELF, College und NFL kommentiert haben. Es hört sich total absurd an, weil ich tatsächlich super wenig Einsätze hatte und meine TV-Karriere kurz war. War auch vielleicht nicht so toll, aber ich war mal ganz kurz ganz heiß und dann ganz kalt wieder mal im TV-Business.
Kurz war heiß, ist vorbei.
Ist es vorbei, definitiv. Oh, also yeah. Vielleicht, wer weiß, was irgendwann mal noch kommt. Aber
ich habe irgendwie im Kopf gehabt, dass du College gemacht hast.
Ich hab ELF kommentiert, ich habe College kommentiert.
Aber nur für ein, zwei Spiele College.
Ja, genau. Okay. College kommentiert und ich habe NFL kommentiert und ich war mal in einem weitaus kleineren Podcast, Football Bromance heißt der, als
echt?
Der hier, ja.
War den ich kennen
so,
wir hier nicht.
Bin ich sogar der einzige Mensch, der den Football Bromance Podcast mit moderiert hat, außerhalb Björn Werner und Patrick Isume. Ich hatte letztes Jahr echt einen heißen Streak, Mann. Björn ist ausgefallen. Ich habe einen Anruf bekommen. Hey Sami, hast du spontan Lust, am Samstag College zu machen mit Patrick Isume und am Sonntag das Patriots-Cowboys-Spiel? Und dann hat Patrick mich angerufen und hat gesagt, ja, ey Sami, es war Freitagmorgen alles, ne? Und ich war gerade auf dem Weg mit meinem Sohn zu Mediamarkt. Ich glaube, es waren sogar Ferien oder so. Nee, es war Kita, der war nicht in der Kita. Und dann sagt Patrick, ja, Sami, wir haben ja noch den Podcast. Kannst du einspringen für Björn? Und ich so, holy shit.
Sami hat es geschafft, ey.
Deutschland größter Sportpodcast. Ja, alles klar. Ich bin gar nicht im Thema. Aber weißt du was? Meine Lebenseinstellung ist let's fucking go. Und dann habe ich meinen Sohn versorgt, bin in den Bus gestiegen, hatte damals auch kein Auto und bin dann zu mir in mein kleines Podcast-Studio gefahren. Damals hatten wir noch kein Büro. Und habe dann remote mit Patrick den Podcast gemacht, bin dann nach Unterföhring, habe am nächsten Tag College Football gemacht. Das war mein Geburtstagswochenende. Dann bin ich ins Hotel, habe dann da im Hotel gepennt. Sonntag, der 17. Oktober, hatte ich Geburtstag und habe dann abends mit Markus Krawinkel Patriots Cowboys kommentiert, um am nächsten Morgen nach 3 Stunden Schlaf aufzustehen und den Football Bromance Podcast am Montag zu moderieren. Und das heißt, ich habe diesen Isume Werner Grind als einziger außer diesen beiden Menschen mal komplett miterlebt.
Ja, und jetzt hast du es quasi geschafft, darüber zu den Saul-Brüdern. Man kann sagen, deine Karriereleiter steigt stetig.
Das war genau der Moment, weißt du, es gibt ja, ich glaube ja nicht an Zufälle.
Nee,
das ist ja alles
Schicksal. Definitiv nicht.
Und deswegen darf ich hier sitzen und mit euch darüber sprechen.
Das ist natürlich sehr, sehr, sehr schön. Robin, ich glaube, wir müssen noch schnell unsere Rubrik abdingsen.
Willst du?
Ja, klar. Weil dann müssen wir auch mal los, glaube ich.
Das ist das ist die Rubrik, die habe ich extra für Dominik vorbereitet. Du darfst natürlich nicht gucken, Dominik.
Ah, oh, okay, will er schummeln.
Ich habe so ein bisschen mitbekommen, du bist so ein Rocker, ne? Du hast so Rockmusik.
Ja.
Ja. Und bei uns gibt es immer so, wir machen das einmal in einem Podcast, gibt es so Blind Ranking. Kennst du das? Wo du von 1 bis 5.
Ja, genau.
Kennst du das? Musst du ranken und du weißt nicht, was als nächstes kommt als Begriff.
Ja.
Du musst quasi jetzt Bands und Rocker ranken von 1 bis 5, aber du weißt nicht, welcher der nächste ist.
Nee, ich weiß genau, was du.
Genau, was ich meine.
Okay. Bitte nicht Setup, dass im 5. irgendwie sowas Komisches kommt.
Ich hätte ja gesagt, Sami kann mitraten, aber er hat jetzt schon die ganze Zeit deinen Laptop gelunzt.
Ja, 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 ja. Wir fangen an. U2,
ich war nicht so richtig drin, also. Ich würde sagen 4 wahrscheinlich. 4? Ja.
Ja, okay. Papa Roach. Ist das was du im Premium hörst? So ein bisschen Last Resort. Ballert schon ganz geil.
Aber außer Last Resort.
Hört mal in seine exklusive Apple Music Playlist rein, wenn du schon gerade am iPhone seid.
Ja, das ist mehr New Rock.
Er macht dir Werbung in unserem Podcast.
Na klar.
Er macht Werbung in unserem Podcast.
Ich sag Papa Roach auf 5.
Auf 5?
Also, außer Last Resort habe ich die nicht so richtig angehört.
Okay. Jetzt kommt Green Day.
2.
2?
Ja, locker 2.
Machine Gun Kelly?
1.
Okay, und Blink 182?
3. Ja, okay.
Das ist genau so schlecht.
Das ist eine sehr stabile Liste. Ich wollte eigentlich noch sagen, der Sami, der musste sich jetzt quasi ein Jahr erstmal auskurieren von seinem ganzen Business, College Football. Das ist letztes Jahr gewesen. Oder vor 2 Jahren schon?
Ich glaube, ich habe das sogar gesehen, als du das gemacht hast.
War das vor 2 Jahren? Habe ich College vor 2 Jahren?
Boah, das ist ein Burnout, der 2 Jahre jetzt. Ja. Und jetzt bist du wieder im Grind. Und dieses Wochenende war Bromania. Möchtest du einmal drauf eingehen? Ich meine, wir haben ja Tausende von Tausenden Leuten, die auch wahrscheinlich da waren und das verfolgt haben, auch bei Football Bromance, vielleicht Football Bromance folgen. Möchtest du einmal was sagen über das Event?
Ja, Bromania war am Freitag, den 10.11. in der Jahrhunderthalle hier in Frankfurt. Wir hatten 2700 Fans, Football-Fans, Bromantiker am Start. Ja, und war am Ende des Tages irgendwie das Wetten, das des American Footballs. Na, also wir haben gesagt, okay, Bromania gab es ja letztes Jahr schon mal im Audidome. Den Audidome, den kannst du ja nicht mit nach Frankfurt nehmen. Und hier, Reinigungsservice, ja, alles gut, kann reinkommen, kann auch einen Podcast mitmachen. Und wir waren auf der Suche hier in Frankfurt auch nach so einem Arena-Setup. Aber das war nicht möglich, weil das Basketballteam hier an dem Wochenende das geblockt hat. Also mussten wir auf die Jahrhunderthalle ausweichen und hatten da eher so ein Theater-Setup. Und dann haben wir uns als Team die Frage gestellt, was ist es? Und dann haben wir gesagt, das Wetten, das. Und das war geil. Wir hatten brutale Gäste. MJ Acosta vom NFL Network. Wen hatten wir alles?
Malcolm Butler
mit dem geilsten Auftritt, den ich je gesehen habe.
Ja. Ich durfte Gast sein. Ich habe das Tim auch das Reel gezeigt. Also es ist wirklich, also was der Typ da gemacht hat, also wie er easy entspannt getanzt hat und dann aus dem Nichts einen Backflip gezündet hat.
Wie kann man so viel Swag haben, ey?
Indem man einige Shots im Hintergrund trinkt. Malcolm Butler ist definitiv Rock'n'Roll, Mann. Der ist Rock'n'Roll. Wenn du ihn kennenlernst, Backstage, super nett, super sympathisch. Also generell alle, auch MJ Acosta, der hat ja auch bei Good Morning Football darüber berichtet, dass sie da heute hingeht zur Bromania. Dann hatten wir Kenny Moore von den Colts, wir hatten Bernhard Reimann und natürlich Football Bromance Own Marcel Dabo, ELF Superstar, jetzt NFL-Spieler, leider verletzt, aber er ist auf Krücken auf die Bühne gekommen, hat sogar einen kleinen Gritty kurz ausgepackt. So. War brutal. Jana, Mitya waren da. Absolut unglaublich. Unglaublich. Alle Bromance-Talente, fast alle.
Ja, ich hab auch auf jeden Fall noch einen Punkt dazu, den ich noch machen will. Wir haben ja in der Saison Startbench-Cut gemacht, Robin, ne? Willst du was dazu sagen? Nee, okay. Auf jeden Fall war das dann bei Bromance auch. Und da habe ich mir gedacht, naja, gut, dann machen wir jetzt halt einfach Soulmania, Alter. Robin, wir machen jetzt Soulmania. Auf jeden Fall Bezug nehmen darauf, ob ihr da Bock drauf hättet. Und dann kommt ihr einfach alle bei uns vorbei. Wir machen denselben Shit, nur mit nicht so interessanten Gästen. Hätte da jemand Bock?
Ihr könnt auch interessante Gäste da haben. Ich komme auf jeden Fall.
Ja.
Ja, okay. Sami verleiht sich gerade einen Malcolm Butler.
Ja. Er hat gesagt, nicht so interessante Gäste. Deswegen habe ich mich angesprochen gefühlt und habe gesagt, ich komme auf jeden Fall.
Nein. Ja gut, dann wäre es dann wär, ja, auf jeden Fall schon eingegangen.
Nehmt mal Bezug,
bringt
Leute.
Vielleicht bringt er ja auch Björn und Patrick und
Dominik. Nee, dann hätten wir ja wieder die ganze Bromance-Crew. Dann.
Nee, aber wir nennen es ja Soulmania und das sind ja dann Gäste. Die haben ja dann auch nur 10 Minuten Timeslot.
Ach so, ja.
Weißt du, wir müssen es ja dann auch mit uns füllen. Und dann können wir auf jeden Fall unsere 50 Gäste, da sind dann 10 von deiner Familie, 10 von meiner Familie und dann noch 30 Freunde.
Hey, mach uns mal nicht hier so schlecht öffentlich.
In einem Airbnb, so 200 Quadratmeter können wir.
Egal, wir machen einfach voll Party. Bei uns ist nur Party dann.
Eine fette Feier, einfach nur Party machen. Ich glaube, wir rappen den Hasen ab, Tim.
Wollen wir den Hasen abrappen? Ich habe mir eigentlich noch voll viel aufgeschrieben, aber.
Das ist sehr, sehr schön, dass du das Buch aber zuhattest die ganze Zeit.
Nee, Sami hat mich auch aus dem Konzept gebracht, muss ich sagen.
Ja,
Sami hat mich hier.
Das ist meine Aufgabe, aus dem Konzept bringen.
Nee, lass abrappen den Hasen, Tim.
Wir
das war ein sehr, 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 sehr schöner Talk, auch nochmal sehr intensiv jetzt zum Schluss. Vielen Dank, Dominik, dass du da warst.
Hat sehr viel Spaß gemacht.
Hat mich sehr gefreut. Wirklich vielen Dank, Sami. Vielen Dank, Tim, dass du auch da warst. Ja. Tim Hans-Willemenke im Hintergrund. Und
5 Sterne da lassen, reinfolgen, bei Insta folgen, wenn ihr richtige OGs seid. Und Bezug nehmen auf Soulmania auf jeden Fall.
Soulmania.
Leute, wir sind raus. Tschaußen. Tschaußen.